vielen, vielen Dank, dass wir kommen durften zu Ihrem Thronjubiläum. Und da würde auch schon meine erste Frage anfangen. Heute vor 30 Jahren sind Sie Fürst geworden. Das bedeutet ja auch, dass heute vor 30 Jahren Ihr Vater von uns gegangen ist. Was ist für Sie, wenn Sie an diesen Tag denken, der größere Moment? Ihre eigene Geschichte oder der Tod Ihres Vaters?
Also sicher der Tod meines Vaters und auch meiner Mutter, das ist ja praktisch gleichzeitig passiert. Und das war für uns schon ein Schock. Wir waren zwar etwas vorbereitet darauf, aber das war schon eigentlich für die gesamte Familie ein Schock. Es war auch, wie mein Vater realisiert hat, dass meine Mutter sterben wird, hat er seinen Schlaganfall bekommen. Und hat immer gesagt, er hofft, dass seine Frau länger leben wird. Sie war ja auch viel jünger. Und wie er dann festgestellt, dass sie wirklich sterben wird, das hat er nicht überstanden.
Aber so ist es ja dann gekommen. Ihre Eltern, ist vielleicht auch ein Trost, dass sie so nah beieinander gehen durften. Für sie hat es aber das Leben geändert, möchte man glauben. Aber war es wirklich so ein großer Schritt, dass Sie dann plötzlich Staatsoberhaupt von Liechtenstein waren? Amtsführend waren Sie ja eigentlich schon viel früher gewesen.
Ja, das war also keine große Umstellung. Ein bisschen in der Tradition der Familie, dass man den Nachfolger schon heranzieht und dann auch die Staatsgeschäfte noch zu seinen Lebzeiten übergibt, wenn der Nachfolger bereit ist, das zu übernehmen.
Aber Sie sagen ja auch immer, eigentlich, wenn Sie sich hätten aussuchen können, hätten Sie gerne etwas anders gelernt in Ihrem Leben als Fürst von Liechtenstein, oder?
Ja, als Gymnasiast haben mich zwei Sachen interessiert. Das war die Physik. Ich war sehr gut in Mathematik. Das liegt in der Familie drinnen. Und das zweite war die Archäologie. Dieses Interesse verdanke ich dem David Beck, der Pionier der Archäologie in Liechtenstein war. Und das war mein Lehrer in der ersten Klasse Volksschule. Und der hat mich mitgenommen zu den Ausgrabungen. Und das war für mich so faszinierend, dass ich damals, wie meine Eltern gefragt haben, was ich studieren möchte, habe ich gesagt, ja, also entweder Archäologie oder Physik, die zwei Sachen.
Aber eben, Sie sind Staatsoberhaupt geworden, Fürst von Liechtenstein. Wenn Sie so schauen, jetzt vielleicht auch schon mit 30 Jahren Erfahrung und die lange Amtszeit Ihres Vaters, über 50 Jahre, wie würden Sie Ihre Rolle als Fürst vielleicht von der Ihres Vaters unterscheiden?
Also, ich würde sagen, dass mein Vater, wie er 1938 den Wohnsitz nach Liechtenstein verlegt hat, hat er, sagen wir, die gesamte Verwaltung des fürstlichen Vermögens seinen Brüdern übergeben. Und er hatte zwar, ich würde sagen, sich doch relativ intensiv mit Staatsaufgaben auseinandergesetzt, aber vielleicht hatte er eine Ausbildung als Forstwirt und hat sich vielleicht nicht so intensiv mit Gesetzesvorlagen und vielleicht auch weniger mit der Außenpolitik auseinandergesetzt. Und ich habe sehr früh, mit 18 Jahren, durfte ich ein Praktikum im amerikanischen Senat machen, habe auch den Präsident Kennedy getroffen im Weißen Haus, weil der war wieder befreundet mit dem Senator, von dem ich mein Praktikum gemacht habe. Das war für mich natürlich auch ein besonderes Erlebnis, das 18-Jähriger im Weißen Haus vom Präsidenten empfangen zu werden. Aber zum damaligen Zeitpunkt natürlich, da hat man natürlich ein bisschen andere Interessen. Und für mich noch aufregender war, wie ich dann im Swimmingpool des Weißen Hauses die wunderschöne First Lady getroffen habe.
Sie beide im Swimmingpool?
Beide im Swimmingpool. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja schon meine fixe Freundin, die ich geheiratet habe später. Und die First Lady hat mich eingeladen, mit ihr schwimmen zu gehen. Und ich habe dann gesagt, ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe keine Badehose mit. Und die Jacqueline hat gesagt, na, das macht überhaupt nichts. Jetzt habe ich nicht gewusst, soll ich jetzt nackt dort hineinspringen? Und wenn das herauskommt, wird meine Verlobung oder inoffizielle Verlobung mit meiner Freundin sofort, wenn man einen strengen Schwiegervater hatte, sofort aufgelöst werden. Und wenn, also da habe ich gesagt, also ich muss jetzt wieder in den Senat zurückgehen. Danke sehr, ich schätze das sehr und das war, aber es war natürlich für mich ein besonderes Erlebnis.
Eines, woran man sich natürlich auch viele Jahrzehnte später noch erinnert, oder? Ja. Durchlaucht, eben, Sie sind 1989 Fürst geworden und haben dann aber, wenn man es vergleicht mit Ihrer eigenen Geschichte und die Ihres Vaters, relativ schnell die Amtsführung Ihrem Sohn schon übergeben. Ja. Ihr Vater selbst war 45 Jahre wirklich Fürst und amtsführend und bei Ihnen kam dieser Übergang schon nach 15 Jahren. Wieso so schnell?
Also es hat ja ein bisschen eine Tradition gehabt bei uns in der Familie, dass man dem Nachfolger die Amtsgeschäfte übergibt, dann noch beratend zur Verfügung steht, falls das notwendig und gewünscht wird vom Nachfolger. Und für mich war es auch Folgendes. Ich hatte schon sehr früh eben sehr klare Vorstellungen, was alles zu ändern ist in der Außenpolitik. Also schon 63 bin ich damals eingetreten für eine Mitgliedschaft Liechtensteins in der UNO. Das ist dann aber als vollkommene Fantasiewelt abgeschmettert worden, würde ich sagen, wie ich da zurückgekommen bin. Und ich habe dann in diesen Jahren habe ich natürlich viele Reformen in der Außenpolitik durchgezogen, in der Innenpolitik, die Verfassungsänderungen, die ganze Gerichtswesen neu organisiert und auch ein neues Hausgesetz durchgebracht. Das war also die letzte Etappe, wo ich gesagt habe, das muss ich noch durchbringen, weil das ist dann auch auf gewisse Widerstände gestoßen in der Familie. Da haben über die letzten 200-300 Jahre immer wieder Fürsten versucht, das zu ändern. Und ich habe das mit einer gewissen, ich würde fast sagen, Brutalität durchgezogen. Und dann habe ich gefunden, ich habe so viel Geschirr zerschlagen im Land, politisch wie auch in der Familie. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das meinem Nachfolger zu übergeben.
Bereuen Sie es manchmal, dass Sie so früh die Amtsgeschäfte abgegeben haben?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte schon relativ früh die Idee, ein Buch zu schreiben, wie Staaten zu organisieren sind. Da habe ich Zeit gehabt, dieses Buch zu schreiben, der Staat im dritten Jahrtausend. Und ich wollte auch noch mich wiederum mehr einbringen in die ganze Vermögensverwaltung. Die Expansion in den Nicht-Bankbereich, die Expansion im Bankbereich. Also das waren noch Ziele, die ich vorhatte. Und das ist mir dann auch ganz gut gelungen, Gott sei Dank. Und dann habe ich eben auch das meinen Söhnen auch die Vermögensverwaltung dann schrittweise übergeben. Und so bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Als Ihr Vater vor 30 Jahren gegangen ist, haben Sie sich kurz darauf via Radioansprache zu Wort gemeldet. Und wenn ich das sinnhaft zitieren darf, haben Sie gesagt, die Regentschaft Ihres Vaters und Ihrer Mutter gehört zu den glücklichsten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten in der Geschichte des Landes. Und Sie hoffen, dass Sie diese Tradition, dieses Werk fortführen können. Jetzt durchlaucht nach 30 Jahren, wie ist Ihre eigene Einschätzung? Sind Sie Ihrem eigenen Gelöbnis treu geblieben?
Ja, ich habe mehr erreicht, als ich das erwartet habe. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, das fürstliche Vermögen zu reorganisieren und neu aufzubauen und uns in die UNO hineinzubringen. Ich hatte schon 1963 habe ich mich ja schon bemüht damals, aber das ist auf eine totale Opposition hier im Land gestoßen. Ich konnte damals einfach einmal schon den Weg ebnen und dann hat sich das aber wieder zugemacht, diese Möglichkeit, weil ich wusste aus meinen Beziehungen im amerikanischen Staat, der Senator, wo ich gearbeitet habe, war in der Außenpolitischen Kommission und da haben sich schon abgezeichnet, dass die Amerikaner und die Engländer und nicht nur die verhindern wollten, dass Staaten, die kleiner sind wie Luxemburg, keine Vollmitgliedschaft bekommen. Das hätte auch Liechtenstein betroffen. Das hätte absolut Liechtenstein betroffen. weil man gefürchtet hat auf der westlichen Seite, dass laut mit der Entkolonialisierung lauter Kleinstaaten entstehen, die dann irgendwo im Fahrwasser des sowjetischen Imperiums oder von Rot-China damals.
Sie sind jetzt 30 Jahre Fürst des Fürstentums. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist ja auch so, was man als Generation angibt. Also eine ganze Generation sind Sie jetzt mitgegangen. Liechtenstein 1989 und Liechtenstein im Jahr 2019. Wie sehen Sie das Land? Was ist seitdem gegangen?
Also wenn ich das diese 30 Jahre mir anschaue, dann waren das doch sehr erfolgreiche Jahre. Das ist doch auch diese internationale Anerkennung unserer Souveränität, die Einbindung ins EWR bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Zollvertrages. Das war also von den Experten damals gesagt, das ist nicht möglich, nicht zuletzt beim Bundesrat und auch in der Kommission. Und dann habe ich Ihnen also ein Konzept vorgelegt, wie das vielleicht so machen wäre, ganz vorsichtig, weil man kann natürlich als Ministaat, muss man da sehr diplomatisch vorgehen und deren Ratschläge einholen, damit die auch noch was zu sagen haben, oder? Damit sie das irgendwie auch als Entscheidende das mittragen, oder? Und das ist mir dann Gott sei Dank auch gelungen.
Würden Sie das als die große Leistung Ihrer Regentschaft bezeichnen?
Also ich würde sagen, der entscheidende Durchbruch war die UNO-Mitgliedschaft. Damit konnte uns Brüssel uns nicht einfach so abtun als ein der Kanton übrig, wie man, das war ja unser Spitzname zum Teil. Also damit hatten wir, und damit konnte ich auch irgendwo drohen. Ich habe also gedroht der Kommission, dass wenn wir nicht diese Lösung, die ich vorschlage, bekomme, dann werden wir ein Gesuch stellen für Aufnahme als Vollmitglied der EU. Das wollten sie natürlich auch nicht, aber sie hätten das nicht wirklich verhindern können. Und dann sind sie ganz glücklich gewesen, dass ich mit diesem Vorschlag kam und haben das also auch so akzeptiert. Also das war, würde ich sagen, das waren die großen Durchbrüche. Und das hat dann hier wiederum geführt zu dieser Verfassungsdiskussion. Und da hatte ich auch schon mein Konzept in der Schublade. Also ich wusste, was ich da machen möchte. Ich hatte da auch schon mit Experten gesprochen, Verfassungsexperten und so. Also da habe ich gesagt, okay, wir müssen das Ganze demokratisieren. Die direkte Demokratie ist ein wichtiges Instrument. Wir müssen, was damals ein absolutes Problem war, die mangelnde Unabhängigkeit unserer Gerichte, die müssen wir unabhängig gestalten. Und weil wir hatten also, das, wie gesagt, das war der Kritik ausgelegt, gesagt, das ist keine, das waren nicht die qualifiziertesten Kandidaten für die Richterstellung, auch im Staatsgerichtshof, das wurde sehr parteipolitisch beherrscht. Und da haben wir eigentlich dann mit diesen Verfassungsänderungen, mit einem Richterauswahlgremium uns erarbeitet, dann eigentlich diese dieser Respekt, der notwendig war, auch im Zusammenhang mit der Rechtshilfe, dass das funktioniert.
Ein Politologe durchlaucht hat mal über Sie gesagt, dass Sie unkonventionell seien in Ihrem Denken und teilweise provokant in Ihren Formulierungen. Finden Sie sich in dieser Analyse wieder?
Ja, absolut. Ich war gezwungen, unkonventionell zu denken, bei der Realisation des fürstlichen Vermögens und schon sehr früh. Ich bin 63, wie gesagt, erfüllt von den Vorstellungen der Kennedy-Administration und den Ideen, die damals waren, bin ich also hier nach Liechtenstein zurückgekommen und habe gesagt, wir müssen eine eigenständige Außenpolitik betreiben und so weiter und so fort. Und hier haben sie sich alle an den Kopf gegriffen und geglaubt, er ist jetzt endgültig verrückt geworden. Und es hat dann eine Zeit lang gebraucht. Und es hätte damals auch zu einem Konflikt geführt. Und Mein Vater wollte, meine Eltern wollten den Konflikt nicht haben. Also es war absehbar, dass um diese ganzen Reformen durchzuziehen ist, dass es zu einem Konflikt kommen musste.
Und wie sieht's aus mit dem Thema Provokation? Da haben Sie auch genickt. Es gibt ja, wenn man so will, wie will man es formulieren, schwierige, wichtige Punkte auch in Ihrer Regentschaft in den letzten Jahrzehnten. Wir haben schon einige angesprochen, eben da wäre die Verfassungsdiskussion, das Vetorecht oder eben auch der EWR-Beitritt. Und zum Beispiel bei der Verfassungsdiskussion haben Sie ja auch gesagt, wenn ihr so abstimmt, dann verlasse ich das Fürstentum und nehme auch meinen Namen mit. War das auch eine Provokation oder war das durchaus ernst?
Also es war natürlich eine Provokation, weil ich habe also schon in der Familie, in der weiteren Familie mit Provokationen Erfolg gehabt bei der Realisation des Vermögens. Und ich habe dann auch das ganz bewusst provokant formuliert, weil ich diese Sache in Bewegung setzen wollte. Und es war aber auch so, dass wenn das abgelehnt worden, hätten wir wieder den Wohnsitz nach Österreich verlegt. Das war also sehr klar. Ich hatte schon mit der österreichischen Regierung das ausgehandelt, dass wenn das schief geht, dass wir also dort die Bankgasse als Residenz eines ausländischen Staatsoberhauptes zu behandeln ist, dass man also die Steuerbefreiung bekommt. Das war für mich als Wirtschaftsmann auch wichtig. Ja. Das war aber schon beim Fürsten Franz und beim Fürsten Johannes, die ja dort im Ausland gelebt haben. Und das war damals schon geregelt. Also ich habe auf diese alte Regelung zurückgegriffen und hatte mit der österreichischen Regierung gesagt, nein. Und die haben mir damals auch zugestimmt. Also wir hätten diesen Sache bekommen. Und ja, und meine Eltern hatten ja natürlich auch schon diese enge Verbindung mit Österreich, oder? Meine Eltern sind ja, nachdem sie mir die Regierungsgeschäfte übergeben haben, haben sie ja dann wieder ihren Wohnsitz nach Österreich verlegt. Sie sind beide dort aufgewachsen.
Aber das klingt jetzt mit Verlaub durchlaucht sehr distanziert und abgebrüht. Sie hätten ja ihre Heimat verlassen.
Ja, ich meine, es wäre mir jetzt sicher schwerer gefallen als meinen Eltern. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier in die Volksschule gegangen, aber dann wurde ich ja schon gleich nach der fünften oder schon nach der vierten Klasse Volksschule nach Wien geschickt ins Gymnasium, weil damals hat das erst gerade begonnen und man wusste nicht, also bin ich nach Wien geschickt worden mit der alten Erzieherin meiner Mutter und einem Erzieher, der da ein Student, der angestellt wurde. Dann, wie die Erzieherin gesagt hat, nein, also das da backe ich nicht mehr, sind auch meine Brüder dort gewesen. Oder drei Buben, die hier am Land aufgewachsen sind, mitten in der Stadt. Also die zu bändigen war also schon eine nicht ganz einfache Aufgabe. Und dann wurden wir ins Internat gesteckt, ja, nach Graubünden, nach Zuorz. Und also, ja, ich meine, schlimmstenfalls hätte ich mich dann zurückgezogen, wieder nach Wien, so wie das halt früher auch der Fall war und fallweise auch zum Staatsfeiertag vielleicht hergekommen, viele Hände geschüttelt und wäre dann wieder abgefahren.
Durchlaucht, das bringt mich zu einer Frage, eben wenn es zu diesen Ereignissen kommt oder gekommen ist. Wenn wir das Beispiel Verfassungsdiskussion, Vetorecht nehmen, wo es, Sie haben es gerade beschrieben, spitz auf Knopf ja eigentlich stand. Was sind das für Sie für Momente gewesen? Echte Zäsuren oder doch nur ein Spiel der konstitutionellen Erbmonarchie auf parlamentarisch-demokratischer Basis?
Also ich habe einfach die Notwendigkeit gesehen, in der Außen- und in der Innenpolitik die Reformen durchzuziehen. Und ich meine, ich hätte ja... Wie ich ja damals gleich nach dem Studium die Reorganisation des fürstlichen Vermögens an die Hand genommen habe, da wollte man mich ja ausschließen aus der Familie. Und da hatte ich auch schon ein Jobangebot in Amerika und ich wäre mit meiner jungen Familie nach Amerika gezogen. Und das habe ich auch ganz offen gesagt. Aber dann habe ich gesagt, dann werde ich alles publizieren, was ich weiß. Das wird für einige Familienmitglieder sehr peinlich werden, oder? Und so habe ich mich halt durchgesetzt. Man muss manchmal bereit sein, wirklich es auf einen Konflikt zukommen zu lassen und dann auch die Konsequenzen zu ziehen und sagen, okay, hier den Größe-August zu spielen, das kommt für mich nicht in Frage. Dann hätten wir die Bank verkauft und hätten, nachdem ich die reorganisiert habe, hätte ich die zu einem schönen Preis verkaufen können. Da gab es auch Angebote und habe gesagt, okay, das Schloss behalten wir noch und dieser kleine Umschwung da, der ist, war sowieso defizitär, war sowieso, da habe ich diese Forstwirtschaft habe ich eingestellt und eigentlich nur noch mehr Naturwald draus gemacht. Also das war absolut eine Alternative, mit der ich also ganz, ja, mit ganz offenen Augen habe ich das betrachtet.
Wie zufrieden sind Sie damals eigentlich bei diesen Momenten mit Ihrem Untertanen gewesen?
Ich hatte schon das Gefühl, dass die Mehrheit auf unserer Seite steht. Und dass, wenn man das erklärt, also wenn man, also bei der UNO-Mitgliedschaft war das nicht so schwierig, weil das hätte ich in eigener Kompetenz entscheiden können. Ich habe auch der Regierung und dem Parlament gesagt, es ist mir wurscht, ob ihr zustimmt oder nicht. Wenn ihr nicht zustimmt, ich kann trotzdem das selbst entscheiden, weil beim Fürsten eine große Verantwortung für die Außenpolitik liegt. Ich würde auch den ganzen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ich würde auch die Botschaft dort bezahlen, aber ganz alleine bestimmen, wer dort Botschafter wird und welche Politik dort verfolgt wird. Und von euch wird nie jemand dort vor der Generalversammlung eine Rede halten können. Fertig, ja. Und da haben sie sich das eine Zeit lang überlegt und haben sie dann zum Schluss doch zugestimmt. Und ja, und beim EWR war es dann auch so, dass die dann gesagt haben, ich habe ihnen dann die Umfrageergebnisse gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann da blamiert sie euch nur, oder? Das war eigentlich dann nur noch mehr darum gegangen, stimmen wir vor der Schweiz ab oder nach der Schweiz? Ich habe ganz bewusst vor der Schweiz gesagt, weil mir ist es darum gegangen, da habe ich einen Chip zu Verhandlungen. Da kann ich nachgehen, wenn die mir auf der Gegenseite zustimmen, dass wir auch dann dem EWR, dass Regierung und Landtag sich auch dann für den EWR aussprechen, wenn er in der Schweiz abgelehnt wird. Ich bin davon ausgegangen, aufgrund privater Umfrageergebnisse, dass es wahrscheinlich am Ständemeer scheitern wird. Es ist ja noch am Volksmeer auch noch knapp gescheitert. Und so habe ich gesagt, okay, ihr stimmt dem zu, auch wenn es in der Schweiz, das ist mir wichtiger, weil das habe ich wiederum gebraucht, um die ganzen Anpassungen der Gesetze zu machen. Das ist ja auch ein ganzes Paket gewesen, das man ja beschließen musste, oder? Dass wir auf der einen Seite, ich hatte zwar alles vorbereitet, aber auf der einen Seite Mitglied des EWRs zu werden, da die Zustimmung von Brüssel zu bekommen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Zollvertrages, oder? Und dann auch vom Bundesrat die Zustimmung zu bekommen. Ich habe denen diese Zustimmungen abgekauft, indem ich gesagt, wir werden vor der Schweiz abstimmen. Da habe ich Umfrageergebnisse gezeigt und gesagt, ja, das ist doch gut, dann hat man wenigstens die Umfrageergebnisse in der Ostschweiz, sind ja sehr, eher negativ, und wenn Liechtenstein sich, dann haben die also beide zugestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mein Gott, ich bin halt gezwungen, jetzt nach der Schweiz abzustimmen, also entgegen der ursprünglichen Zustand. Ich meine, die sind ja beides demokratische Institutionen, die Schweiz und die EU. Also, dass ich mich dem Volkswillen beuge, ist mir dann nicht so schwer gefallen.
Durchlaucht eben 30 Jahre, sitzen Sie jetzt auf dem Thron. Gibt es eigentlich wirklich einen Thron im Schloss?
Nein, das gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Und ja, ich würde sagen, dass alle meine Vorgänger sehr nüchterne Persönlichkeiten waren. Die hatten für solche Sachen wenig Verständnis. Es gab, glaube ich, irgendwann einmal, wie einer der Vorfahren, oder wie man Fürsten wurde, hat irgendeinen Vorfahren gefunden. Er wird sich jetzt einen sehr wertvollen Fürstenhut anlegen, weil das so üblich ist mit vielen Edelsteinen. Aber ich glaube, die Frau oder der Nachfolger haben gefunden, das ist ja Blödsinn, den hast du ja nie an. Da machen wir lieber einen schönen Familienschmuck draus.
Also, Sie sitzen sozusagen seit 30 Jahren auf dem symbolischen Thron von Liechtenstein. Aber wir haben es ja schon erwähnt, wirklich glücklich sind Sie mit Ihrer Erstgeburt nicht gewesen, also als Fürst. Wäre das nicht irgendwo auch vielleicht Anlass, jetzt in modernen Zeiten über die Erbfolge im Fürstenhaus nachzudenken, dass man eben den nimmt, der es wirklich will und vielleicht auch Frauen mit einbezieht?
Also, es war ja so, dass ich hätte theoretisch verzichten können, aber ich habe ja sehr früh geheiratet, hatte ja schon Söhne, also da habe ich gefunden, das wäre ausgeschlossen. Das ist auch irgendwo, es war ja für mich auch, mit verbunden ist ja die ganze Vermögensverwaltung gewesen und die musste ich ja reorganisieren. Ich meine, die Stärke des Fürstenhauses und der Monarchie besteht ja auch darin, dass wir finanziell unabhängig sind. Und ich habe ja diese Reformen durchgezogen, wie gesagt, mit erheblichen Schwierigkeiten innerhalb der weiteren Familie. Und mein Bruder Philipp wollte lieber in Paris leben, aufgrund auch seiner Frau, die französischsprachig war, und also von der Seite. Und mein Bruder Nikolaus war immer der Diplomat. Und ich wusste, ich musste ja Reformen durchziehen, die alles andere als populär sein werden, oder? Das muss ja ein bisschen mit einem Panzer musste man drüber fahren. Also, und ich hatte ja schon diesbezüglich Erfahrung bei der Organisation des fürstlichen Vermögens. Ich meine, da waren ja viele Familienmitglieder daran beteiligt. Und wie ich mit der Organisation begonnen habe und die alle, ich musste eine große Zentralverwaltung in Wien auflösen, und wie ich das aufgelöst habe, wo diese ganzen, meine Onkel dort ihre Büros hatten und andere Familien, wollten sie mich alle aus der Familie ausschließen, oder? Also von der Seite her musste ich also ein ziemliches Durchsetzungsvermögen an den Tag legen, und musste Betriebe schließen, andere verkaufen, die große Zentralverwaltung auflösen. Also das war ja alles nichts. Und ich wusste, dass ich ja in der Außen- und Innenpolitik auch ein bisschen wie eine Dampfwalze vorgehen oder wie ein Panzer vorgehen muss, oder? Also das war irgendwie nie in meinem, ja, es war auch, ja, das war eigentlich nie ein Thema, wenn man so will. Und ich habe dann, wie dann mein ältester Sohn bereit war, das zu übernehmen, habe ich gesagt, ich soll es übernehmen. Also, und ich kümmere mich wieder um andere Sachen, also Vermögensverwaltung, beziehungsweise wollte ich dieses Buch schreiben, der Staat im dritten Jahrtausend und so.
Aber andere europäische Monarchien haben ja ihre Thronfolgegesetze geändert. Dort werden jetzt auch weibliche Thronfolgerinnen beachtet, je nachdem, wer erstgeboren ist, ist es im Hause von Liechtenstein nie Thema gewesen?
Das war nie ein Thema. Und schon allein aus dem Grund, weil erstens einmal das verbunden ist mit der Vermögensverwaltung, zweitens einmal mit einer doch auch jetzt besonders aktiven Rolle des Staatsoberhauptes. Man ist ja nicht beschränkt auf reine Repräsentationsaufgaben. Das ist ja in diesen anderen Monarchien vollkommen anders. Oder? Also, und es ist auch, ich meine, das habe ich ja selber gesehen, in meiner eigenen Familie, in meinen eigenen Kindern, es ist die Mutter für die Erziehung der Kinder nun einmal wichtiger wie der Vater. Die laufen zuerst zur Mama, oder? Und ich meine, das ist wahnsinnig wichtig und Ich weiß das von, ich werde jetzt da keine Namen nennen, aber von anderen Monarchien, wo die Mutter einfach keine Zeit hatte, Und ich habe es ja selber noch erlebt mit Erzieherinnen und Erziehern. Und mein Vater, das war halt damals üblich. Und ich habe mir geschworen, das mache ich nicht. Ich heirate eine Frau, die sich wirklich um die Erziehung meiner Kinder kümmert und sonst brauche ich keine. Finito, ja, oder? Und ich habe Gott sei Dank die gefunden. Ich habe das miterlebt bei der zukünftigen Schwiegerfamilie. Das waren Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die Familie Kinski. Und da hatte meine Schwiegermutter sich rührend um ihre vielen Kinder gekümmert. Und wie ich dort das die ersten Male war, ich gesagt, das ist die Familie, wie ich sie haben möchte. Und ich habe selber noch Flasche gegeben, Windeln gewickelt, solange es also noch keine Wegwerfwindeln gab, habe sie ausgewaschen. Also ich war ein begeisterter Vater und habe einfach gesehen, wie wichtig die Rolle der Mutter ist. Das ist, ich meine, wenn irgendwas war, wenn sie sich wehgetan haben, sind sie nicht zu mir gelaufen, obwohl ich ihre Windel gewaschen und gewechselt habe und die Flasche gegeben habe. Nein, sie sind zu Mami gelaufen, oder? Das ist einfach in unserer Natur drinnen und deshalb ist die Rolle der Mutter so wichtig.
Amtsführende Staatsoberhäupter von Liechtenstein mischen sich eigentlich nicht in direktes Tagesgeschäft ein im Land, aber da sie ja nicht mehr amtsführend sind, sei mir eine Frage erlaubt. In 2 Wochen wird abgestimmt über das Landesspital. Wie stehen Sie dieser Causa gegenüber? Sollte ein Landesspital neu gebaut werden oder kann es mit dem Alten weitergehen?
Also ich glaube fast, dass man es mit dem Alten weitermachen sollte. Wir sind umgeben von sehr guten Spitälern. Es war schon früher mal Thema, ich habe mich eigentlich dagegen ausgesprochen, aus dem einfachen Grund, wenn wir hier ein Spital ausbauen, wir haben auf der Kleinheit des Landes, mit umgeben von sehr guten Top-Spitälern, sei es jetzt in der Schweiz, sei es in Österreich, einfach nicht die Fallzahlen. Das ist das Problem. Und um gute Operationen durchzuführen, also und auch die Behandlung und allem drum und dran, die Infrastruktur, da brauchen Sie eine gewisse Fallzahl, damit diese Teams eingespielt sind. Und die werden wir nie erreichen. Und deshalb ist das dann meiner Ansicht nach eher eine Frage des Risikos für die hiesige Bevölkerung, das eigene Spital, abgesehen von den Kosten. Gut, da sage ich mir, wir wissen ja nicht, wohin mit dem viel Geld.
Sagen Sie das mal dem Regierungschef.
Ja. Aber welcher Staat in der Welt hat schon, ich weiß nicht, 2 Jahresbudgets auf der hohen Kante? Ich meine, das ist ja ein Witz eigentlich. Ich habe mich schon eigentlich immer gesagt, wir könnten ja noch weiter runtergehen mit den Steuern. Aber bitte, das ist vielleicht schwierig im europäischen Kontext, dass wir praktisch ein Nullsteuerregime haben und nur noch mehr von den Zinsen unserer angelegten Gelder leben. Ich denke mir eben, ich sehe das also weniger aus einer finanziellen Warte, sondern einfach aufgrund der Gesundheit der Bevölkerung, dass man da doch viel besser diese Abkommen mit den Nachbarstaaten hat. Die sind auch abhängig auf unsere Fallzahlen. Ich weiß, sonst wird ja womöglich Wahlenstadt oder Grabs geschlossen oder weiß nicht, vielleicht sogar Fell. Also das ist, wäre dann ein absolutes Problem. Oder heute mit den Helikoptern sind sie, ich weiß Gott, sofort in Zürich oder wo sonst irgendwo. Und diese Konzentrierung der Spitäler führt dann womöglich bei uns, dass wenn wir hier das groß aufbauen, dass wir nicht die Fallzahlen und dass wir womöglich noch die Patienten wegnehmen, der näheren Umgebung und die werden dann geschlossen werden. Also ich halte das für keine sehr gute Idee.
Oftmals wird ja in der Spitaldiskussion auch das Thema Landesspitalneubau mit dem Thema Souveränität verknüpft. Also für Sie, wie ich das jetzt höre, braucht ein Land nicht unbedingt ein eigenes Grundversorgungsspital?
Nein. Da bin ich eher der Meinung, da sollen wir einen großen Flugplatz dafür bauen. Ja. Dann wären wir wenigstens die Subventionen in der Landwirtschaft los. Also das wäre vielleicht noch eine ebenso unsinnige Investition.
Ich sehe schon, durchlaucht die Sprühen immer noch, auch nach 30 Jahren auf dem symbolischen Thron. Liechtenstein, heute im 300. Jahr seines Bestehens, 30 Jahre mit Ihrer Regentschaft. Was wünschen Sie dem Land, dem Fürstentum in den nächsten 300 Jahren?
Ja, also dass wir eigentlich weiter unsere Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht seiner Bevölkerung weiterhin erhalten können. Auch die guten Beziehungen zur Schweiz auf der einen Seite, die viel Verständnis hat für Kleinstaaten. Sie sind ja selbst ein sehr viel größerer, aber doch auch im europäischen und internationalen Kontext ein kleiner Staat. Und auf der anderen Seite mit Österreich, wo es ja auch diese engen Beziehungen gibt zu Österreich, sei es vom Staat, sei es von der Familie. Also das hoffe ich, dass sich das erhalten bleibt. Und wir haben ja auch einigermaßen gute Beziehungen, ich würde sagen sehr gute Beziehungen zur EU, dank dieses EWRs. Und man kann ja immer wieder, wenn sie mit uns nicht so freundlich sind, kann man immer mit dem Beitritt drohen.
Zu
Ihnen. Zu EU, ja, weil das wollen Sie nicht, dass ein Ministerstab plötzlich ein Vetorecht hat, oder?
Durchlaucht, herzlichen Dank für Ihre Einblicke und dass Sie mit uns auch etwas aus dem diplomatischen Nähkästchen geplaudert haben. Ihnen weiterhin gute Gesundheit natürlich vor allem und ja, eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen auch, alles Gute und auch den Zuhörern alles Gute.